Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie in der Woche für das Leben. Wir wollen uns anlässlich dieser Woche, die am Samstag begonnen hat und noch bis kommenden Samstag, den 10. Mai geht, mit dem diesjährigen Motto dieser Woche beschäftigen. Herr, dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens. So der Titel, das Thema der diesjährigen Woche für das Leben. Dazu haben wir eingeladen Alexandra Maria Linder. Sie gehört zu den führenden Köpfen der Lebensrechtsbewegung in Deutschland. Mit ihr bin ich jetzt verbunden aus Finnentrop im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass Sie hier zu Gast sind und grüße Sie recht herzlich, Frau Linder.
Schönen guten Morgen, Frau Engert.
Ja, mit der Woche für das Leben setzen die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland seit über 20 Jahren in jedem Frühjahr ein Thema mit Aktionen, mit Initiativen und Gottesdiensten neu ins Bewusstsein, um sich für den Wert und die Würde des menschlichen Lebens und für seinen Schutz in allen Lebensphasen zu engagieren, so die Veranstalter. Von 2011 bis 2013 war die Woche für das Leben einem Dreijahreszyklus gewidmet, wo es um das Ehrenamt, das Miteinander der Generationen und auch das Zusammenleben am Wohnort ging. Dieses Jahr nun erwartet uns ein Thema, dem es in Politik und Gesellschaft sehr rasant und eigentlich auch immer dringlicher an den Kragen geht. Nämlich es geht um Leben und Tod, um nichts anderes. Und damit geht uns das Thema auch eigentlich alle an. Ja, ich freue mich, Frau Linder, dass Sie zu Gast sind. Sie sind die erste stellvertretende Vorsitzende von ALFA, das heißt so viel wie Aktion Lebensrecht für alle. Das ist eine überkonfessionelle Vereinigung. Sie sind auch Mitglied im Bundesverband Lebensrecht. Und Sie selber sind seit 1992 in der ALFA tätig. Sie sind von Beruf Übersetzerin, Lektorin. Sie sind auch tätig als Familienmanagerin mit 3 Kindern und sind auch im Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen tätig, auch in der Redaktion für das Lebensforum, einer Zeitschrift, die immer Auskunft gibt über die Aktionen der ALFA. Und nicht zuletzt haben Sie auch Bücher geschrieben. Insofern sind Sie auch als Buchautorin tätig. Und da haben Sie 2010 herausgegeben, Geschäft Abtreibung, so der Titel dieses Buches. Und angeblich ein echtes Enthüllungsbuch, das beklemmende und erschreckende Fakten ans Tageslicht bringe, die aufgrund geschickter Verschleierungstaktik bislang nur Insidern bekannt gewesen sind, so der St. Ulrich Verlag über dieses Buch. Frau Linder, verraten Sie uns doch vielleicht ja so ein paar Dinge, die Sie da ganz besonders auch beim Schreiben dieses Buches selber ja vielleicht gepackt haben. Was ist das Spannende, was ist das Besondere an dem Buch?
Ja, also alles, was spannend ist an dieser Geschichte, war auch gleichzeitig ziemlich brutal und erschreckend, muss ich sagen. Also ich habe jetzt immer so witzig gesagt, das Buch ist schwarz, weil ich das immer nachts geschrieben habe. Das könnte man auch sagen, es ist schwarz wegen all dem, was drin steht. Also man hörte immer so Gerüchte von bestimmten Dingen, dass es bei Abtreibung und anderen sogenannten Verwertungsmöglichkeiten von Embryonen viel um Geld geht und um Dinge, die in der Öffentlichkeit gar nicht auftauchen. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und habe das recherchiert, weil ich mir eigentlich immer so die Maxime setze, ich veröffentliche nichts und ich spreche über nichts, was ich nicht vorher wirklich sauber gründlich versucht habe zu recherchieren, damit das auch wirklich wasserdicht ist. Und im Zuge dieser Recherchen bin ich dann auf Dinge gestoßen, wo ich mehrfach vor dem Computer gesessen bin und gesagt habe, ich schmeiß das hin, ich höre das auf, das ist nicht mehr erträglich. Das fängt also an bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Dingen wie, was verdient man eigentlich an Abtreibungen und wie menschenfreundlich ist es dann aus Sicht eines Abtreibungsmenschen, der also ausschließlich Geld damit verdient und richtig gut Geld damit verdient, wie menschenfreundlich ist dann seine Einstellung und wie groß ist da der finanzielle Aspekt. Und wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass in der medizinischen Branche kein niedergelassener Arzt oder auch kein Chefarzt jemals so viel Geld verdienen kann, wie jemand, der ausschließlich Abtreibungen macht. Das war so der erste Punkt, wo ich dann festgestellt habe, aha, da geht es also möglicherweise auch um Geld. Und das zog sich im Grunde dann durch sämtliche Themen, die ich dann bearbeitet habe. Besonders erschreckend fand ich die Themen, was passiert eigentlich mit den Kindern nach der Abtreibung in vielen Ländern? Das war also eines der Themen, wo ich also immer kurz davor war, die Sache hinzuschmeißen. Da geht es also wirklich um Organe, die da weiterverwertet werden, um die Zellen der Kinder, die abgetrieben worden sind. Da geht es bis hin zu kosmetischer Verwendung. Ja, dass also wirklich die Hyaluronsäure, die in Embryonen und Föten sehr reichhaltig vorhanden ist, dass die dann nach der Abtreibung tatsächlich da weiterverwertet wird für Kosmetika und solche Dinge. Also das waren die Sachen, die mich am meisten erschreckt haben. Und das sind auch die Dinge, über die man nicht liest, weil es eine unglaubliche Arbeit ist, das alles überhaupt zu recherchieren. Das gibt es vielfach nur in anderen Sprachen, also auch nicht auf Deutsch. Das gibt es vielfach nur in verschleierter Form. Das gibt es manchmal nur in Ländern, zu denen man jetzt so gar keinen Kontakt hat, wie die Ukraine oder Russland oder karibische Staaten. Aber das gibt es eben auch in Ländern, wo man gar nicht so damit rechnet, zum Beispiel in den USA oder Großbritannien oder in der Schweiz.
Wenn Sie sagen, man verdient an Abtreibungen mehr als ein Arzt sonst als Chefarzt oder in einer anderen Position verdienen kann, dann mutet das ja schon erschreckend an. Wer bezahlt ihn denn eigentlich?
Also in Deutschland ist es so geregelt, dass normalerweise eine Frau ihre Abtreibung selber bezahlen muss, außer wenn sie, wenn es um eine medizinisch indizierte Abtreibung geht und außer wenn sie finanziell nicht dazu in der Lage ist. Das ist dann diese soziale Notlage, die wird so genannt. Und dann, also wenn es eine medizinisch indizierte Abtreibung ist, wird es von den Krankenkassen bezahlt. Und wenn es eine soziale Notlage ist, dann muss das eigentlich nachgeprüft werden. Und wenn man feststellt, die Frau kann sich das selbst leisten, dann muss sie das selbst zahlen. Der Haken in Deutschland ist, es wird eigentlich nie nachgeprüft. Also das Bundesland, wo dann schon mal geprüft wird, ist Bayern. Aber selbst da sind so um die 80-85-90% mittlerweile so als soziale Notlage indiziert. Das heißt, das wird dann auch erstmal von den Krankenkassen bezahlt und die Krankenkassen holen sich das dann vom Staat zurück. Das heißt, wir zahlen mit unseren Steuergeldern pro Jahr zwischen 40 und 50 Millionen Euro für Abtreibungen.
Ja, das ist eine Summe, da muss man wahrscheinlich dann erstmal schlucken. Wenn man das denn überhaupt glauben kann, wahrscheinlich so wie Sie sagen, als Sie da saßen und das nachts dann recherchiert und geschrieben haben und das am liebsten irgendwann hingeworfen hätten, weil Sie es vielleicht selber auch gar nicht glauben konnten.
Ja, aber das ist jetzt natürlich rechtlich auch fest geregelt. Das kann man also jederzeit nachprüfen. Und wenn man dann einfach hochrechnet, das Statistische Bundesamt veröffentlicht ja auch nicht alle Abtreibungen, weil ja auch nicht alle gemeldet werden. Aber wenn man nur die nimmt, die dann tatsächlich da erfasst sind, die Rechtslage ist klar, dann kann man also ziemlich genau ausrechnen, wie viel der Staat schon mal offen zahlen muss, also wie über unsere Steuergelder. Und wenn man dann die ungefähr nochmal selbe Anzahl von Abtreibungen dazu nimmt, die nicht gemeldet werden, denn wir haben ja leider keine saubere Statistik in Deutschland, was sehr wichtig wäre, dann kommt man also eigentlich sehr sauber auf diese Summe. Da muss man also nicht raten oder so, sondern das ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Ja, Abtreibung, das ist eigentlich auch ein Thema, um das es in der Woche für das Leben dieses Jahr und jetzt in dieser Woche geht, gehen könnte. Herr, dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens. Das ist, wie gesagt, das Thema, das die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland gewählt haben und damit eben auch ein brisantes Thema aufgegriffen haben. Auf dem Aktionsplakat ist die Spannweite dann auch von der Schwangerschaft bis zum Ende des Lebens angedeutet. Selbst wenn der Schwerpunkt der Woche Gottesdienste sein sollen, erwartet man ja doch auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ja, den ganzen Themen, die da mit zusammenhängen können. Angefangen zum Beispiel von dem auf EU-Ebene geforderten Recht auf Abtreibung, über Auswirkungen von pränataler Diagnostik, über PID, über verbrauchender Embryonenforschung bis hin zur jüngst legalisierten aktiven Sterbehilfe in Belgien. Das sind also Themen, die so in den Medien, in der Politik herumgeistern und über die es natürlich auch viel Unkenntnis gibt, weil sie auch alle sehr, sehr komplex und kompliziert sind. Aber es geht doch jedem Menschen ganz wesentlich etwas an, ob ihn die Gesellschaft und der Gesetzgeber in allen Lebenslagen auch zweckfrei schützt. Ob er nun gewollt ist oder ungewollt ist, ob als im Mutterleib gezeugter Mensch mit der Möglichkeit einer späteren Behinderung, ob krank und dadurch wirtschaftlich gesehen unrentabel oder auch ob der Mensch am Lebensende ist und leidend ist. Ja, ob der Mensch leben darf und nicht von bestimmten Interessengruppen missbraucht oder auch unter Druck gesetzt wird. Kurz, ob seine unverbrüchliche Menschenwürde gewahrt wird, wie es das Grundgesetz zumindest festgeschrieben hat. Die Veranstalter der Woche für das Leben lassen auf ihrer Internetseite von der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht so viel verlautbaren. Frau Linder, was erwarten Sie denn und was erhoffen Sie sich als stellvertretende Vorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle von dieser Woche für das Leben?
Wir erhoffen uns im Grunde das Gleiche, was wir uns seit der Gründung dieser Woche für das Leben erhoffen. Also als diese Woche 1991 eingeführt wurde, da war die toll. Ja, das waren fantastische Themen. Also da gibt es so ein Zitat vom damaligen Bischof Lehmann, der dann gesagt hat, es geht vor allem auch um die Bewusstseinsbildung bezüglich des Lebens der Kinder vor der Geburt. Dass da also wirklich ganz klar auch ein Schwerpunkt drauf gelegt werden soll. Und wir waren damals, das war gerade so die Zeit, wo ich anfing, der Kirche zutiefst dankbar, beiden Kirchen, dass sie diese Themen aufgegriffen haben. Das war auch die heiße Zeit, wo es noch um die Novellierung des Paragraphen 218 ging und solche Dinge. Da waren die Themen auch kernig, knackig und da ging es wirklich auch um die Sache. Und wenn man das jetzt über die Jahre verfolgt hat, Sie haben das ja sehr schön zusammengefasst, wie wichtig das ist und das ist ja eines der ureigensten Themen der Kirche und auch eines der ureigensten Themen der Menschen überhaupt. Ohne diese Themen gibt es ja keine Zukunft, wenn ich das irgendwie in die falsche Richtung laufen lasse. Und wir haben halt über die letzten, mittlerweile dann über 20 Jahre verfolgt, dass das mittlerweile vom wirklichen Tiger, ich habe das mal so in einer Kolumne geschrieben, vom Tiger zum Bettvorleger leider entwickelt hat. Das heißt, die Kirche ist leider diesen Trend irgendwann mitgeschwommen, dass gerade das Thema am Anfang des Lebens immer mehr tabuisiert wurde, wie es auch in der Gesellschaft immer mehr tabuisiert wird. Zu den Gründen kommen wir ja sicher gleich noch. Und da diesem Trend zu folgen, ob das jetzt Absicht war oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall sind die Kirchen dem Trend gefolgt, mehr so die unverfänglichen Themen zu nehmen. Also dieses Ehrenamt, was ja auch wichtig ist. Dann die Euthanasie, die extrem wichtig ist, gerade jetzt, wo dieser Paragraph 217 ja geändert werden soll. Das ist zwar jetzt gerade politisch vom Tisch, das wird aber hundertprozentig wiederkommen, das ist ja schon angekündigt. Das sind alles Themen, die unglaublich wichtig sind, aber genau das Thema, womit die Kirche so fulminant gestartet ist damals, nämlich dieses Thema, was mache ich am Anfang des Lebens, das wird nie mehr unwichtig, das wird jedes Jahr eigentlich wieder immer wichtiger. Und dass man da sich so scheut, das offensiv anzugehen, auf dem Plakat, wie Sie schon gesagt haben, ist es drauf. Aber wenn Sie im Internet nach den Programmen sehen und nach der inhaltlichen Formulierung auch bei der Woche für das Leben, dann geht es dann nur noch ums Ende des Lebens. Wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema, aber der Anfang ist leider total aus dem Blickfeld geraten, auch von Seiten der Kirchen. Und das ist aus unserer Sicht natürlich nicht nur schade, sondern auch es wäre extrem notwendig, dass gerade dieses Thema immer weiter und immer mehr wieder in den Vordergrund tritt.
Ja, Sie haben ja selber auch als Alpha-Mitglied, als Vorsitzende eine bewegende Geschichte hinter sich, weil die Alpha gibt es ja auch schon seit über 40 Jahren. Also haben Sie schon sehr viele Aufs und Abs auch mitgemacht in dieser Aktion, wofür treten Sie ein und warum glauben Sie, dass die Kirche sich, gerade was das Thema anbelangt, wofür Sie sich einsetzen, nämlich für das uneingeschränkte Lebensrecht jedes Menschen, eben auch schon im Mutterleib, warum hüllen sich die Kirchen da lieber in Schweigen?
Also das ist, glaube ich, wirklich dieses Tabu, was sich entwickelt hat. Es ist ja so, dass das Thema Abtreibung in den 70er Jahren ganz stark war, da ging es ja auch um den Pillenknick und da wurde es überhaupt zum ersten Mal gesetzlich überhaupt geregelt. Vorher war das immer so irgendwo im Dunkeln und dann wurde dann natürlich auch sehr viel mit falschen Zahlen operiert. Das hat der amerikanische frühere Abtreiber Nathanson mal sehr schön erzählt, wie er damals, als er noch in der Pro-Abtreibungsbewegung war, dafür gesorgt hat, dass es dieses Roe-Wade-Gesetz gibt 1973. Die haben einfach irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen, wie viele Frauen angeblich bei illegalen Abtreibungen sterben. Die Zahlen, die stimmten überhaupt nicht. Wir haben einfach noch zwei Nullen drangehängt, damit es noch dramatischer klang. Also das waren richtige ideologische Schlachten auch, die damals geführt worden sind. Und genau in dieser Zeit, in den 70er Jahren in Deutschland, ist dann die Alpha gegründet worden. Das war also eine hochspannende Zeit. Und dann war es nochmal sehr spannend in der Zeit, wo ich dann halt in Köln auch war, wo auch eine Hochburg dieser ideologischen Kämpfe waren, wirklich Grabenkämpfe teilweise. Da habe ich damals studiert und habe das also live miterlebt. Das war eine hochspannende Zeit, aber die war halt sehr ideologisch aufgeladen. Da ging es natürlich um den Zusammenhang mit Feminismus und meiner Ansicht nach einem falsch verstandenen Feminismus. Denn Feminismus kann ja nicht darin liegen, dass ich alles, was Weibliches, ablege und mich als Mann geriere und dann behaupte, aber Frauen sind viel wert. Das ist ja schon schizophren. Und im Zuge dieser ganzen Diskussion hat die Alpha dann sich wirklich darauf konzentriert zu sagen, so, jetzt wollen wir mal die Ideologie weglassen und wollen mal die Vernunft walten lassen. Und allein die Vernunft sagt einem ja schon, sobald ich anfange, irgendwelchen Menschen das Menschsein abzusprechen oder sie zu entmenschlichen oder sie aus der Gruppe der Menschen herauszunehmen, begebe ich mich in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Denn es gibt ja eigentlich keinen Grund, dann nicht andere Menschen irgendwann auch herauszunehmen. Und genau auf diesem Wege sind wir jetzt. Es hat angefangen mit den Kindern vor der Geburt, weil man gesagt hat, Frauenrechte zählen mehr als Kinderrechte. Und deswegen, mein Bauch gehört mir. Das ist ja deswegen Unsinn. Natürlich gehört mein Bauch mir, aber sobald da ein anderer Mensch drin ist, dann geht es ja um einen zweiten Menschen. Und dann muss ich diese Rechte, dann sind das ja gleichwertige Rechte, und dann muss ich sehen, wie ich da rauskomme, ohne einem der beiden sein Lebensrecht oder andere Rechte wirklich zu nehmen. Und da fing der Knackpunkt an. Man hat also den Kindern vor der Geburt ihr Menschsein genommen. Man hat sie entmenschlicht. Das merkte man auch am Vokabular. Da ging es dann nicht mehr um Kinder. Wenn Sie auf die Internetseite von Pro Familia gucken, im Zusammenhang mit Abtreibung steht da nie der Begriff Kind. Da steht Gebärmutterinhalt, Schwangerschaftsgewebe und solche Dinge. Das heißt, man hat systematisch schon seit Jahrzehnten versucht, diese Menschen vor der Geburt zu entmenschlichen, zu irgendeinem, ja, soll ich sagen, so einen biologischen Zellhaufen zu machen, den man dann halt einfach auch wegnehmen kann. Und die Alpha hat gesagt, das müssen wir direkt von vornherein klären. Also festlegen und feststellen und immer im Bewusstsein halten, das ist eben kein biologisches Gewebe, das ist nicht irgendein Bestandteil der Frau oder irgendwas anderes, sondern das ist exakt von der Zeugung an ein unverwechselbarer, einmaliger Mensch, schon aus Vernunftgründen. Denn es gibt ja keinen Punkt, wo man wissenschaftlich sagen kann, ab jetzt ist es ein Mensch und ab jetzt nicht. Das war der Aufhänger der Alpha. Mhm. Und wenn Sie das jetzt verfolgen, ist genau das eingetreten, was viele dann halt vor Jahrzehnten gesagt haben. Wenn ich eine Gruppe der Menschen rausnehme, nämlich die Kinder vor der Geburt, kommt als nächstes eine weitere Gruppe der Menschen. Und das haben wir genau jetzt bei den Menschen am Ende des Lebens, Menschen mit schweren Behinderungen, Menschen mit Erkrankungen, denen man auch durch die Präimplantationsdiagnostik zum Beispiel auch das Lebensrecht abspricht. Wir sind also genau da, wo die Leute schon vor Jahrzehnten gesagt haben, da wird es hinführen. Und gerade deswegen wäre es auch von der Kirche wirklich als ureigenste Aufgabe, dieses Personensein von Anfang an immer im Bewusstsein zu halten und ohne jegliche Einschränkung zu vertreten, unglaublich wichtig, dass genau die Woche für das Leben immer sich genau darauf konzentriert. Und das ist das, was wir halt machen und wo wir auch keinen Zentimeter von abgehen und wo wir uns einfach wünschen würden, dass auch die Kirchen da wieder einfach mehr drauf gehen und sich trauen, auch dieses Tabu zu durchbrechen, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
Hm. Das heißt, Sie selber wollen einfach auch die Abtreibung nicht weiter verharmlosen, wie Sie sagen, wie das über Jahrzehnte durch bestimmte Organisationen, Gesellschaft und Medien passiert ist und offensichtlich auch schon sehr gut geglückt ist, dass im allgemeinen Bewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung es so ist, dass man denkt, was da im Mutterleib ist, das ist ja noch kein Mensch, also kann ich damit machen, was ich will, was ich nicht sehe, geht mich nichts an. Nur wie Sie sagen, kann man dann auch gar keine vernünftige Grenze mehr ziehen zwischen dem Menschen, der jetzt gerade noch im Bauch war, jetzt gleich ist er auf der Welt, aha, dann sehe ich ihn, ich sehe ihn natürlich davor auch, aber dann gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, diesen Menschen, der jetzt geboren ist, ja, mit seiner Menschenwürde zu schützen. Außer vielleicht ein moralisch-ethisches Bewusstsein, was dann vielleicht ausgeprägter ist. Also Sie wollen die Abtreibung nicht weiter verharmlosen. Sie wollen auch eben das als Unrecht darstellen. Eben auch die Tatsache, dass hier etwas rechtswidrig ist, aber dennoch straffrei seit 1995 durch die Novellierung. Wir kommen auch darauf zurück. Ihnen ist das ein großes Anliegen, aber wie ist es denn, sind Sie selber auf der Woche für das Leben mit irgendeiner Veranstaltung der Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle vertreten?
Nein.
Warum nicht?
Das ist eine schwierige Frage. Also es war immer so, dass wir immer angeboten haben, da mitzuwirken. Das haben wir jahrelang gemacht und uns ging es immer um die Sache, um nichts anderes. Und es war also so, dass die Kirchen dann alle ihre Veranstaltung einfach alleine gemacht haben. Da kann man sagen, gut, das ist halt so, die machen diese Woche für das Leben immer alleine, die holen sich da fast nie andere Leute mit ins Boot, aber das kann man jetzt so schlecht stehen lassen. Also es ist bei mir so, wir haben das immer bedauert. Also wenn ich von mir persönlich ausgehe, hab ich immer gesagt, das ist so schade, dass man diese Kräfte, die ja vorhanden sind, die Alpha hat ja immerhin 11.000 Mitglieder und das sind alles wirklich richtig vernünftige Menschen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann, dass man solche Kräfte nicht bündelt, einfach im Sinne einer gemeinsamen Sache. Da ist also die letzten Jahrzehnte auf allen Seiten immer sehr viel schief gelaufen. Ich habe immer gesagt, das machen die anderen besser, hier die ganzen Linken und das können die besser. Die stehen dann einfach drüber und vernetzen sich und egal, was sie sonst für andere Positionen oder unterschiedliche Positionen haben, da, wo sie einer Meinung sind, arbeiten immer zusammen. Und das ist was glaube ich, im in Anführungsstrichen Lager der Menschen, die halt mehr so diesen christlichen oder konservativen oder solchen Sektoren zuneigen, was denen einfach fehlt. Denen fehlt also grundsätzlich so eine Vernetzung. Wir versuchen das also wirklich seit Jahrzehnten. Wir arbeiten auch mit vielen Leuten super zusammen, aber da besteht noch unheimlich Verbesserungsbedarf. Das muss man wirklich sagen.
Also Sie stellen innerkirchlich eine totale Zersplitterung in verschiedene sich gegenseitig bekämpfende Gruppierungen fest, die das kirchliche Bewusstsein dann weiter schwächen.
Ja, leider. Das ist also innerhalb der Kirchen genauso wie innerhalb jeder anderen Strömung, wo Leute zusammenarbeiten. Das ist auch übrigens teilweise innerhalb der Lebensrechtsbewegung so. Mhm. Ja, also da gibt es einfach immer wieder Menschen, die Dinge torpedieren, weil vor 20 Jahren mal jemand was Falsches gesagt hat. Also statt dass man wirklich einfach das, was ich so als katholisch immer oder als christlich empfinde, dass man das verzeiht, sich versöhnt und dann einfach im Sinne der Sache wieder zusammenarbeitet. Also da finde ich, ist sowohl in den Kirchen als auch in den ganzen anderen Bewegungen, die da wirklich Gutes leisten, unglaublich viel Arbeitsbedarf noch. Also das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber das sehe ich jetzt seit Jahrzehnten und ich glaube, dass das also wirklich relativ zu verallgemeinern ist in den Bereichen.
Sie sind aber immerhin am 20. Mai zu einer Podiumsdiskussion nach Köln im Domforum eingeladen, wo Kirche, Politik und Lebensrechtorganisationen miteinander im Gespräch sind über das Recht auf Leben an seinem Anfang, so der Titel. In dieser Ankündigung werden Sie allerdings, ich sage jetzt mal, nur als Sachbuchautorin vorgestellt, also nicht als Vertreterin der Aktion Lebensrecht für alle, der Alpha. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Das können Sie mir vielleicht sagen. Ist das denn nun ein Schritt zu einem konstruktiven Miteinander?
Ja, also für diese Veranstaltung bin ich sehr dankbar, dass die stattfindet. Denn das ist genau das, was ich mir seit Jahrzehnten wünsche, dass diese Leute sich zusammensetzen und ganz sachlich darüber reden. Ich würde jetzt gar nicht so drüber reden, was ist die letzten Jahrzehnte alles falsch gelaufen. Ja, oder wer hat welche Fehler gemacht, darum geht's gar nicht, sondern diese Veranstaltung, dafür bin ich deswegen so dankbar, weil das wirklich eine Möglichkeit ist, die Sachlage klarzustellen und wirklich auch sichtbar und deutlich zu machen, dass wir eigentlich alle an einem positiven Strang für das Lebensrecht aller Menschen ziehen und dass es doch viel besser ist, da zusammenzuarbeiten. Also dieses Podium ist super. Also wir hatten auch immer wieder mal, ich habe zum Beispiel mal in Paderborn zusammen mit jemandem von der Diözese haben wir ein Lebensrechtswochenende gemacht, wo also wirklich wichtige Themen zusammen mit Herrn Professor Spieker auch durchgeackert wurden. Jetzt rein sachlich, worum geht es, was kann man tun, wie ist die Sachlage. Das war ein großer Erfolg und das würden wir auch in vielen anderen Diözesen wünschen. Wir waren auch schon im Priesterseminar und haben die Seminaristen geschult, zum Beispiel, wie erkenne ich, dass eine Frau vielleicht eine Abtreibung hinter sich hat und Hilfe braucht. Also da hat es immer wieder punktuell tolle Sachen gegeben und jede punktuelle Sache, die dann kam, da waren wir zutiefst dankbar für und haben das also wirklich auch super genutzt allseitig und es hat immer tolle Früchte getragen. Nur das muss viel mehr werden. Aber es ist, wie gesagt, wir freuen uns jedes Mal, wenn es so eine Veranstaltung gibt, weil man dann einfach die Chance hat, auf die Sache zurückzukommen und zu sehen, wir haben dasselbe Anliegen, wir arbeiten aus demselben Geist, also lassen wir uns zusammen was Gutes draus machen.
Und die Veranstaltung ist in diesem Sinne auch ins Leben gerufen worden. Sie sind da ja mit Weihbischof Dr. Dominik Schwaderlapp im Gespräch, mit Politikern. Was wird Sie da erwarten an Fragen? Mit welchen Fragen werden Sie da konfrontiert werden?
Das ist schön, dass Sie mich das sagen, das weiß ich noch gar nicht. Das lasse ich auch gerne auf mich zukommen. Also ich möchte auf keinen Fall irgendwelche alten, also ich bin nie der Typ, der irgendwelche alten Sachen nachkartet oder irgendwelchen Leuten irgendwelche Vorwürfe macht. Ich möchte da wirklich erstmal die Sachlage klären, denn die Sachlage ist katastrophal. Die Sachlage ist, wir haben über 100.000, wahrscheinlich eher 200.000 wegen der mangelnden Statistik, Abtreibungen im Jahr in Deutschland. Das ist eine Zahl, die niemand haben möchte, niemand. weder die Politiker noch die Kirchen noch die Lebensrechtler noch ein vernunftdenkender Mensch möchte so eine hohe Abtreibungszahl haben. Das möchte niemand. Und der Punkt ist jetzt, mit den zuständigen Menschen zu klären, erstens, woran liegt das? Wie ist die Lage der jungen Frauen in Deutschland, die schwanger werden? Wie ist die Lage zum Beispiel auch die Situation der Familien, das Ansehen der Mütter? Das spielt ja alles da eine Rolle, die gesellschaftliche Entwicklung. Wie ist das in Deutschland? Und es ist schlecht, das wissen wir alle, sonst hätten wir diese Zahlen nicht. Und ganz wichtig, wie kommen wir da wieder raus? Und das ist das eigentlich, was ich gerne hätte, was bei dem Podium rauskommt, dass man konstruktiv auf diesem Podium die Sachlage klärt und dann versucht zu strukturieren, wie kommen wir da gemeinsam wieder raus, gemeinsam mit der Politik, mit den Kirchen und mit den Verbänden, die halt in dieser Richtung hinarbeiten.
Tja, wie kommen wir also da wieder raus, wo wir seit Jahrzehnten oder zumindest Gesellschaft, Politik sich hinein manövriert hat. Das ist ja ein ewig langer Prozess. Setzen wir nochmal bei 1995 an. Da wurde Paragraph 218 novelliert und die sogenannte Fristenregelung mit Scheinberatung, also das kann man jetzt doppeldeutig auffassen, zum angeblichen Schutz des ungeborenen Lebens eingeführt. Es muss also jede Schwangere eine Beratung wahrnehmen, einen Schein vorlegen. Dann kann sie bis zur 12. Schwangerschaftswoche nach dieser erfolgten Beratung rechtswidrig, aber straffrei abtreiben. Außerdem erlaubt letztendlich die Novellierung des Paragraphen die Kindstötung bei Unzumutbarkeit für die Schwangere faktisch dann auch bis zur Geburt. Ja, nun, wie ist das? Interessiert es denn heute noch jemanden, wenn eine Handlung zwar rechtswidrig ist, aber ich sage jetzt mal so, Hauptsache eben straffrei? Oder wie hat sich denn nun das Rechtsbewusstsein und auch das moralische Bewusstsein im Hinblick daraufhin entwickelt, einen kleinen, im Mutterleib lebenden, 12 Wochen alten Menschen zu töten, der als solcher auch schon ganz erkennbar ist, der auch schon alle Organe ausgebildet hat, der schon fühlt, der schon hört und die Geräusche um sich herum wahrnimmt? Nimmt die Mehrheit der Bevölkerung dies eben auch als sie selbst bedrohendes Unrecht wahr? Oder hat sich Abtreibung in den Köpfen der meisten Menschen eben mittlerweile auch als so ein selbstverständliches Recht etabliert?
Da gibt es mehrere Entwicklungen. Also die Mehrheit der Bevölkerung nimmt das nicht als sie selbst bedrohendes Unrecht wahr, ganz einfach deswegen, weil die schon geboren sind. Das ist ganz witzig. Also wenn man über Euthanasie spricht, merkt man, dass viele Menschen da hellhöriger werden, weil sie das ja noch betreffen könnte. Aber es gibt wirklich Menschen, die zu mir sagen, ja nein, Abtreibung ist für mich abgeschlossen, denn ich kriege ja keine Kinder mehr und ich hab halt 2 Enkel und so. Und wenn ich denen dann sage, entschuldigen Sie bitte, aber das kann ja auch Ihre Enkel noch betreffen, das kann noch Ihre Ur-Ur-Ur-Urenkel betreffen und das betrifft ja auch dann eigentlich Sie als Mensch in Ihrer Menschenwürde. Ja, also da muss man wirklich manchen Leuten sagen, auch Abtreibung betrifft alle. Muss man wirklich dran arbeiten. Das mit dem selbstverständlichen Recht ist eine zweischneidige Sache. Diese juristische Formulierung rechtswidrig, aber straffrei kann man ja einem vernünftigen Menschen eigentlich überhaupt nicht plausibel machen. Ja, das ist so, als wenn ein Einbrecher immer einbricht und wenn er dann nachweisen kann, dass er bedürftig ist, dann wird er dafür nicht bestraft. Ja, also man muss das einfach sich mal vorstellen, so eine Regelung, ohne das jetzt mit Abtreibung zu vergleichen, aber so eine Regelung gäbe es in irgendeinem anderen Bereich des Strafrechts. Da würde jeder sagen, das ist komplett bescheuert. Ja? Mhm. Also ich kann bei einem Dieb oder bei einem Einbrecher hinterher nicht sagen, ja gut, wenn er aus Not gehandelt hat, dann bestrafe ich den nicht. Ja, also das ist eine völlig abstruse Formulierung, die es tatsächlich nur in diesem Bereich gibt. Das hat was mit diesem Tabu und da komme ich irgendwie nicht mehr raus zu tun. Das ist also eine so verschwurbelte Formulierung, die versucht hat, dieses Dilemma, in dem die Politiker damals waren, irgendwie da rauszukommen. Das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass jeder normale Bürger davon ausgeht, ja gut, wenn ich den Schein hole, dann ist das legal. Das ist das, was in den Köpfen der Menschen drin ist. Dieser Schein gilt als Legalisierungsdokument der Abtreibung und dieser Schein gilt vor allem auch, und das ist auch so ein Punkt, den man in der Diskussion nie vergessen dürfte, dieser Schein, der macht aus der Tötung eines Kindes vor der Geburt eine Dienstleistung, die ein Arzt vornimmt. Ja, der macht also aus einem wirklich Unrecht, einem Unrecht gegenüber einem unschuldigen Menschen, der dabei getötet wird, eine Dienstleistung, die dann als solche auch so akzeptiert wird. Und dadurch hat sich natürlich in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt, dass das legal ist. Es gibt wirklich gerade in den letzten Jahren so eine, so so eine Bewegung, dass die jungen Frauen, die also diese Diskussion gar nicht mehr mitbekommen haben, also die Generation meiner Kinder zum Beispiel, dass denen wirklich allseits vermittelt, auch in den Schulen zum Teil vermittelt wird, ja, das ist ja legal, das kannst du dann machen. Und zwar leider, muss ich sagen, auch an christlichen Schulen. Einfach, weil sich das so festgesetzt hat und viele Unterrichtsmaterialien so gestaltet sind, dass man sagt, ja, und wenn du dann schwanger bist und dann, da gibt es wirklich so eine Frage in so einem Kasten für Grundschulkinder, was mache ich, wenn ich das Kind nicht möchte? Und dann wird dann als ganz normale Antwort gegeben, ja, dann gehe ich zu einer Abtreibung. Ja, also das ist schon sehr, sehr erschreckend, was da passiert. Und gerade bei jungen Frauen ist es so, wir haben ja auch so einen Schwangerschaftsnotruf eingerichtet vor 12, 13 Jahren mittlerweile. Und da merken wir auch, dass es da so eine Entwicklung dahin gibt, dass immer auch mal junge Frauen anrufen, die überhaupt sich keine Gedanken drum machen, ist das legal, ist das nicht legal, sondern die einfach fragen, was kostet eine Abtreibung? Und wenn man dann sie ins Gespräch verwickelt, ne, und guckt, also haben sie denn schon geklärt, ob sie überhaupt schwanger sind, ne, man fragt ja dann auch mal nach, wie geht's ihnen und wissen sie das denn schon sicher und warum denken sie denn drüber nach, abzutreiben? Da denken viele wirklich nicht mehr drüber nach und das ist das Erschreckende. Also es wird mittlerweile bei manchen, das ist jetzt noch kein Riesentrend, aber ein langsam beginnender Trend, als so wirklich Spätverhütung angesehen. Und wenn das alles nicht funktioniert mit der künstlichen Verhütung, die ja auch nicht sicher ist, insofern ist es konsequent, dann gehe ich halt abtreiben. Das ist der eine Trend, wo man also wirklich unbedingt entgegenwirken muss, auch im Sinne der jungen Frauen, weil die sie oft gar nicht wissen, trotz aller Aufklärung, was sie sich mit einer Abtreibung auch selbst antun. Ja, da werden sie überhaupt nicht drüber aufgeklärt. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenmangel in der Beratung. Und der zweite Punkt ist, dass auf der anderen Seite immer mehr Menschen wieder offen für diese Themen werden, weil die das eben auch sehen oder in ihrer Umgebung erlebt haben. Oder bei einer Freundin, die dann sagt, ja, ich gehe dann abtreiben und das andere Mädchen ist dann wirklich völlig erschüttert und sagt, aber entschuldige bitte, das ist doch dein Kind. Ja, also die das wirklich im persönlichen Umfeld oder auch in der näheren Umgebung selbst erleben und dann sehen, das kann nicht sein, da stimmt das nicht. Das ist gegen jegliche menschliche Vernunft und Menschenwürde, da muss ich was tun. Also zwei Bewegungen in zwei Extremen, wo die einen sagen, das geht mir zu weit, da möchte ich jetzt doch mal mich engagieren oder mich zumindest informieren und die anderen sagen, ja, das ist ja legal.
Ja, wenn Sie sagen, wie kommen wir da wieder raus, dann ist das natürlich die alles entscheidende Frage. Aber es stellt sich wahrscheinlich auch für viele, die jetzt mal gegen Abtreibung sind, die Frage, ob das überhaupt möglich ist, die da vielleicht denken, na, so eine Bewusstseinsänderung, die geht nicht schnell vor sich. Und wo fängt das eigentlich an? Fängt das nicht überhaupt auch schon viel, viel früher an? Also welche Wertigkeit hat überhaupt der Mensch? Welche Wertigkeit habe ich als Mann? Welche Wertigkeit habe ich als Frau? Welche Wertigkeit hat die Geschlechtlichkeit? Welche Wertigkeit hat das Zusammenleben, die Ehe, in der Kinder geboren werden, normalerweise? Und ja, überhaupt die Entwicklung der Sexualität und die Wertschätzung der Sexualität. Also sozusagen, ja, da schwingt ja alles mit. Also die ganze Erziehung zur Liebe sozusagen. Wenn Sie sagen, wie kommen wir da wieder raus? Und wenn ich Sie jetzt frage, was können Sie da kurz darauf antworten?
Also Sie haben vollkommen recht, das ist ein unglaublicher, im Grunde geht es um die gesamte gesellschaftliche Entwicklung im Bereich der Grundstrukturen des Lebens. Da haben Sie vollkommen recht. Also da ist jetzt wirklich diese Geschichte mit Abtreibung ein wesentlicher Punkt, aber da kommt alles voll mit rein, was Sie gerade erwähnt haben. Also was wir wirklich brauchen, ist ein kompletter gesellschaftlicher Umbau. Aber ich meine, das hat ja immer stattgefunden. Die Leute sagen dann oft, ach ja, ich mache das jetzt seit ganz vielen Jahrzehnten und es hat sich nichts verändert. Doch, es hat sich was verändert. Denn es gibt wirklich immer mehr Menschen, die jetzt aufwachen und sagen, diese Entwicklung, gucken Sie sich die Sache mit diesem Bildungsplan in Baden-Württemberg an. Noch vor 10 Jahren wäre das einfach so durchgegangen, hätte irgendjemand durchgewunken, hätte kein Mensch gemerkt, weil man da einfach noch nicht so hellhörig war. Aber jetzt gibt es immer wieder Leute, die das dann mal, ich gehöre auch zu diesen Wildpferden, die dann sowas einfach mal irgendwo veröffentlichen. Und dann gibt es, und früher ist das dann vielleicht auch schon mal verpufft. Aber gerade in letzter Zeit stelle ich persönlich auch fest, dass ganz viele Leute auf einmal die Sachen lesen. Was haben die da eigentlich mit uns vor? Was ist überhaupt diese Gender-Geschichte? Ja, ein gesellschaftlicher Umbau beginnt ja immer damit, dass Leute auf etwas aufmerksam werden, was falsch läuft. Das war ja immer so. Und wenn mir dann jemand sagt, da kann man nichts mehr machen, doch, da kann jeder was machen. Jeder kann in die Grundschule gehen und sagen, entschuldigen Sie bitte, aber das, was Sie meinem Kind hier jetzt in der 3., 4. Klasse sagen wollen, dass sie Kondome irgendwo drüber ziehen, das passiert ja mittlerweile schon in der Grundschule, Grundschulkindern sagen, was eine Abtreibung ist, das möchte ich nicht. Da kann jede Mutter, jeder Vater kann da was machen. Und man muss auch wirklich sich höflich und sachlich, aber man muss sich dann wirklich auch melden und dagegen was unternehmen. Und das machen immer mehr Leute. Und so ein gesellschaftlicher Umbau beginnt damit, dass erstmal erkannt wird, das läuft falsch. Und dann muss es auf der einen Seite Leute geben, die die Sache in die Hand nehmen, wie zum Beispiel bei uns die Lebensrechtsvereinigung oder manche Politiker oder die Kirchen, am besten und die Kirchen, alle zusammen am besten. Oder eben auf der anderen Seite diese Familienorganisation, mit denen wir dann auch schon mal zusammenarbeiten, weil wir ja im Grunde dasselbe Interesse haben, da diese Grundwerte des Lebens zu bewahren. Denn die Familie ist ja nur die Keimzelle der Gesellschaft. Und wenn man versucht, die zu zerstören, dann haben wir keine Gesellschaft mehr, keine funktionieren. Und wenn man versucht, irgendwelchen Menschen das Menschsein zu nehmen, haben wir auch keine funktionierende Gesellschaft mehr. Das heißt, man muss wirklich mit dem gesellschaftlichen Umbau bei sich beginnen. Denn die Gesetze, die werden ja nicht zuerst gemacht. Im Grunde folgen die Gesetze ja den gesellschaftlichen Strömungen. Wir können also die Gesetze, so wie sie jetzt bestehen, in Paragraph 218, wenn Sie sich die Zusammensetzung des Bundestages ansehen und egal von welcher Partei, muss man leider sagen, dann weiß man, man bekommt keine Mehrheit für eine Änderung des Gesetzes. Aber wir können in unserem Umfeld, kann eigentlich jeder dafür sorgen, dass keine Frau abtreiben muss, dass jede Frau Hilfe kriegt, Unterstützung kriegt, dass jede Frau gesagt bekommt, ich finde das toll, dass du schwanger bist, dass du das auf dich nimmst, dass du das leistest, ja, dass man auch dann aus der Mutterschaft und der Schwangerschaft wieder die Wertigkeit macht, die sie ja eigentlich hat. Und wenn das dann jeder machen würde, das ist jetzt so ein schönes utopisches Idealbild, was ich hier male, aber so läuft's.
Ja? Und wie Sie sagen, es gibt natürlich starke, krasse Befürworter und auch starke Gegner, die dann auch sehr gut vernetzt sind und ihre Kräfte auch sehr gut bündeln. Und immerhin, man kann das so oder so sehen, aber es ist auch auf EU-Ebene ja schon was passiert, nämlich unter dem Stichwort reproduktive Gesundheit. Da versuchen bestimmte eben stark gebündelte Interessengruppen seit einiger Zeit ja auch in immer neuen Orientierungsvorlagen, teils eben auch auf sogar rechtswidrigen Wegen, wie zum Beispiel diesem Estrela-Bericht, ein Menschenrecht auf Abtreibung EU-weit durchzusetzen. Mhm. Und das ist ja sogar schon gescheitert, was von den Medien so nicht wahrgenommen und auch nicht wiedergespiegelt wurde. Aber da hat es ja wirklich handgreifliche Auseinandersetzungen in Brüssel gegeben. Was hätte das denn nun für Konsequenzen und ist auch eine solche verklausulierte Sprache nicht an sich schon auch ein bewusster Verschleierungsversuch?
Also erstmal muss man sagen, es wird ja nicht mehr verschleiert. Als ich anfing mit solchen Recherchen, waren diese Dokumente immer so tatsächlich formuliert, dass es verschleiert war. Diese Reproductive Health zum Beispiel, diese reproduktive Gesundheit, da musste man wirklich früher in den Dokumenten lange suchen, bis man den Zusammenhang zum Beispiel mit Abtreibung, was da automatisch mit reinkommt immer. Also wenn die sagen, reproduktive Gesundheit ist bei denen automatisch Abtreibung mit drin. Da musste man früher lange suchen und dann haben sie sich irgendwann so sicher gefühlt seit einigen Jahren, dass sie das nicht mehr verschleiert haben.
Aber viele haben doch diesen Bericht ja noch nicht verstanden.
Ja, genau. Also wenn man sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, dann versteht man das auch noch nicht sofort. Aber wenn man die Geschichte und die Entwicklung sieht, dann kann man also feststellen, dass es deutlich offener ist als früher. Und die fühlten sich, das hat man ja bei dem Estrella-Bericht gesehen, deswegen ist es schön, dass Sie den erwähnen, die fühlten sich total sicher. Die haben gedacht, so, wir machen den jetzt und dann winken wir den durch und dann ist gut. Und das ist was ich mit dieser gesellschaftlichen Geschichte meine. Da hat es dann Leute gegeben, aus unseren Kreisen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Und dann wurde da plötzlich eine Bewegung draus. Dann haben die Abgeordneten wirklich hunderttausende Mails bekommen von Bürgern, die gesagt haben, das geht nicht. Da ging es also auch um die Frühsexualisierung der Kinder möglichst von Geburt an. Das stand da auch drin. Und dann haben ganz viele Leute sich gegenseitig mobilisiert und haben gesagt, schreib an deinen Europaabgeordneten, dass das nicht tragbar ist, dass du das nicht möchtest, dass das nicht im Sinne der Menschenwürde ist, weder das eine noch das andere. Dann sind die Europaabgeordneten bombardiert worden mit sachlichen, bittenden, freundlichen Mails, das bitte nicht zuzulassen, weil das katastrophal wäre. Und das hat gewirkt. Und wenn Sie das Gesicht von Frau Estrela sehen, das ist eine portugiesische Sozialistin, die sich total sicher gefühlt hat, denn das war ja nicht die erste Sache, die da so vorformuliert haben, die waren fassungslos, die waren völlig fassungslos, dass das nicht einfach so durchgewunken wurde. Ja, also der Präsident, der jetzt auch als Kommissionspräsident kandidiert, der hat noch versucht, eine Diskussion zu verhindern bei der Abstimmung. Ja, also so ideologisch aufgeladen war das. Der hat noch versucht zu verhindern, dass es über diesen Bericht überhaupt eine Diskussion gibt, weil er Angst hatte, dass der nicht durchgeht. Er war also auch voll auf der Seite dieses Berichtes. Und die haben den ja dann hinterher, also bei der ersten Abstimmung ist es dann völlig schief gegangen. Und dann haben sie ja heimlich vor Weihnachten in der Adventszeit dasselbe mit lächerlichen kleinen Änderungen nochmal aufs Tapet gebracht.
Also das war rechtswidrig, genau.
Mit linksten, hinterhältigsten Mitteln in dem sicheren Bewusstsein in der Adventszeit hatten Christen normalerweise was anderes zu tun. Das war also bewusst in die Adventszeit gelegt. Das war alles Absicht, damit sie mal sehen, wie die Ideologen arbeiten. Und es hat auch beim zweiten Mal nicht funktioniert. Da kam noch viel mehr. Ja. Und deswegen, wenn das jetzt durchgegangen wäre, es ist ja so, dass das Europaparlament eigentlich ja immer nur Empfehlungen geben kann. Die haben ja eigentlich überhaupt keine gesetzliche Kraft.
Ja, das aber jedes Land hätte dann eigentlich die Aufgabe gehabt, es in Recht umzusetzen.
Die
früher
Empfehlung,
oder später.
Ne? Also das ist dann jetzt keine Verpflichtung, aber das könnte dann zu einer Verpflichtung irgendwann mal werden. Sollte sowas mal umgesetzt werden, dann sind wir einfach auf dem Wege der entmenschlichten, menschenfeindlichen Gesellschaft. Ja, denn da kommt ja auch so rein, das Recht auf ein gesundes Kind. Ja, ich bekomme dann nur noch Kinder, wenn sie gesund sind. Das ist dann ob das jetzt mit diesem Pränatest ist, den man innerhalb der ersten Wochen nehmen kann und dann abtreiben, wenn man feststellt, dass ein Kind zum Beispiel das Down-Syndrom hat, ob das die Präimplantationsdiagnostik ist. Also dann wird immer mehr die Gesellschaft dahin gehen, wir akzeptieren nur noch Menschen, die uns gerade in den Kram passen.
Ja, und auf diesem Wege sind wir auch schon, denn wenn man schwanger ist, das ist ja auch kein Zuckerschlecken, da meint man ja nicht etwa, wenn man zum Arzt geht, man ist in guter Hoffnung. Nein, man wird ja regelrecht auch bedrängt, diese ganzen Tests durchzuführen und wird an sein Verantwortungsbewusstsein appelliert, wenn man das denn nicht tut, und man wird immer wieder gefragt. Also man wird schon unter Druck gesetzt, und das nennen, also empfinde ich auch nicht mehr als frei.
Genau.
Ja. Ich bin im Gespräch mit Alexandra Lindner von, sie ist erste stellvertretende Vorsitzende der Alpha-Aktion Lebensrecht für alle. Wir sprechen über die Woche für das Leben. Herr, dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens. Und wir haben vor allem über den Anfang bis jetzt gesprochen, eben auch über Abtreibung und über das, was das auch für Konsequenzen hat, wenn das Bewusstsein eben nicht entwickelt ist, dass es sich im Mutterleib schon wirklich um einen Menschen handelt. Und da haben auch die Lebensschützer ja auch sehr nett schon den Embryo dargestellt, wie groß er ist, und ja, auf vielen Veranstaltungen, wo sie vertreten sind, und diese kleinen Embryonen, wo der kleine Mensch ja ganz voll ausgebildet ist und so sichtbar ist. Unsere kleine Tochter hat damit neulich auch gespielt und so eine kleine Embryonenfigur in der Hand gehabt und gesagt, oh Mama, das ist ja ein kleines Baby. Und dann hat sie sich rührend drum gekümmert und es eingewickelt und mit sich herumgetragen und Mutter für dieses kleine, in dem Fall ist es ja ein Embryonenmodell, gespielt. Aber das zeigt ja eigentlich schon alles. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe. Herr, in dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, Woche für das Leben. Anlässlich dieser Woche für das Leben vom 3. bis zum 10. Mai mit dem Motto Herr, dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens, sind wir hier im Gespräch mit Alexandra Linder. Sie ist erste stellvertretende Vorsitzende von Alpha, der Aktion Lebensrecht für alle. Sie ist Buchautorin, Übersetzerin, Familienmanagerin, verheiratet, hat 3 Kinder und jede Menge Erfahrung auch. Ja, mittlerweile haben sich die ersten Hörer gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Jure aus der Nürnberger Gegend. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Frau Linde, Sie haben einen Punkt angesprochen, auf den ich heute sehr gehört habe. Und es war die Verarbeitung der Embryonen. Ich habe eigentlich noch nie was gehört, wie stark die Lobby dahinter ist. Also man weiß ja zum Beispiel von der Organtransplantation her, dass es da eine starke Lobby gibt. Gibt es darüber irgendwelche Fakten oder Belege, ob da von daher auch Hintergrundarbeit geleistet wird?
Ja, das ist eine schwere Frage. Es war also so, danke, dass Sie sie stellen. Bei der Kosmetik war man früher offener, weil es niemand recherchiert hat. Seitdem Menschen begonnen haben, das zu recherchieren, wird das verschleiert. Also ein großes Interesse daran haben manche Kosmetikfirmen, also nicht alle. Ja, also in Deutschland zum Beispiel ist da die Gefahr relativ gering. Aber wenn Sie zum Beispiel nach Frankreich gehen oder in die Schweiz und da große Kosmetikkonzerne haben, da gibt es tatsächlich Labors, die da serienmäßig mitarbeiten. Das ist so. Es gibt zum Beispiel einen französischen Konzern, der chinesische Firmen aufgekauft hat. Und die chinesischen Firmen verarbeiten ja alles. Das ist mittlerweile auch so ein bisschen durchgesickert, dass da also Kinder nach der Abtreibung, weil die ja auch bis zur Geburt abtreiben, problemlos und in großem Stile, auch Zwangsabtreibungen, dass die da wirklich in großem Stile auch verwertet werden. Also in Deutschland ist es so, dass es da jetzt nicht so eine Lobby oder so eine große Interessengruppe oder so, dass wirklich in großem Stile betrieben wird. Da sind wir relativ sicher, weil wir auch teilweise strenge Vorschriften haben. Was diese Organgeschichte angeht, sind natürlich die Zellen von den Kindern sehr interessant. Und zwar die schon ausgebildeten Zellen, das heißt von etwas älteren Kindern, wo die Organe schon ausgebildet sind, also ungefähr 13., 14., 16. Woche. Das kann man dann zum Beispiel nehmen, um Organgewebe zu züchten, was man dann für Transplantationen auch verwenden kann. Also dieser Markt, der ist noch nicht so groß, aber ich glaube, dass der im Kommen ist. Weil das halt in vielen Ländern auch, ich sage das jetzt mal ganz brutal, das Material in Ländern wie Russland oder der Ukraine wirklich serienmäßig in riesiger Zahl zur Verfügung steht, weil da Frauen ja wirklich in einem Stil abtreiben, also das für unsere Verhältnisse also kaum vorstellbar ist. Und da gibt es tatsächlich einen Markt. Es gibt auch so einen Markt für Frischzellkuren aus den Zellen von abgetriebenen Kindern. Den gibt es auch in solchen Ländern. Also da sind wir, wie gesagt, hier in Deutschland noch zum Glück nicht so von berührt. Aber ich glaube, dass man da auch ein bisschen hellhörig bleiben muss, weil der Markt halt immer größer wird. Und damit kann man sehr, sehr viel Geld verdienen, gerade mit diesen Frischzellkuren und solchen Sachen und mit kosmetischen Dingen, mit dieser Hyaluronsäure und anderen Bestandteilen, die man halt wirklich gut verwenden kann. Da muss man einfach aufpassen. Aber wie gesagt, hier würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen. Der Markt ist da und die Begehrlichkeiten sind da und die Forscher forschen da auch sehr intensiv dran. Aber das spielt jetzt hier noch keine so große Rolle. Aber man müsste jetzt nach einigen Jahren, das kostet halt viel Zeit, aber da müsste man jetzt eigentlich wirklich nochmal genau recherchieren, was sich getan hat. Und dann kann man sagen, wie die Entwicklung da weitergeht. Das müsste ich jetzt tatsächlich wieder machen. Da haben Sie schon recht.
Ja, Frau Juhe, vielen Dank für Ihre Frage.
Es ist gewesen, dass das Bewusstsein, also die Grenze sinkt. Und wenn man bedenkt, wie Menschen Geld bezahlen für Kosmetika, wo keine Tierversuche gemacht wurden, dann müsste man das im Punkt der Menschen, also das Bewusstsein dafür doch auch mehr wach halten.
Ja, beziehungsweise vielleicht ist auch die Frage, welche Produkte konsumiere ich denn? Natürlich von Firmen von überall her, wer hat da wie seine Finger drin? Das ist ja dann auch nicht transparent.
Ja, das ist überhaupt nicht transparent. Ja. Es ist also, gerade wo Sie die Tierversuche erwähnen, das Perverse ist, dass man jetzt zum Beispiel dazu übergeht, statt der Tierversuche Zellen von abgetriebenen Kindern zu nehmen, Zelllinien, um Produkte zu testen. Und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren nachverfolgen konnte. Also die werben dann damit, ja, wir testen auch unsere Produkte, also unsere Kosmetik- und Medizinprodukte nicht mehr mit Tierversuchen, sondern die nehmen jetzt Zelllinien von abgetriebenen Kindern, weil das auch menschliche Zellen sind, da kann man dann also viel besser dran testen, wie Menschen darauf reagieren. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren so stattgefunden hat. Also wenn Sie sehen, wir machen keine Tierversuche mehr, sondern machen das anders, dann werden dann eben häufig Zelllinien genommen, die irgendwann mal von einem abgetriebenen Kind entnommen wurden und dann halt weiter kultiviert wurden.
Ja, ich danke Ihnen sehr, Frau Linder, für
Ihre Frage. Ja, auf Wiederhören, Frau Juhe. Herr Buchinger, Sie sind auf Sendung aus Österreich. Ich begrüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich hätte jetzt eine große Bitte, und zwar, ich glaube, es ist uns Christ nicht bewusst, dass wir jetzt aufgrund der Europawahl auch viel dazu beitragen können, dass das ein bisschen eingedämmt wird, die ganze Abtreibung, die ganze Menschenverachtung. Denn wie viele wissen eigentlich nicht, dass wir als Christen, wenn wir eine Partei, die sich für die Abtreibung einsetzt, beziehungsweise diese duldet, wir uns mitschuldig machen am Tod der ungeborenen Kinder. Bitte das einmal zu bedenken, dass man diese Parteien eigentlich bei der Europawahl jetzt keine Stimme gibt, also nicht unsere Stimme gibt von den Christen. Da möchte ich ganz stark appellieren daran. Dann noch zum Bericht von Estrella Bericht. Ja, aber da ist jetzt, glaube ich, dann der Lunacek-Bericht gefolgt und der wurde ja, glaube ich, genehmigt.
Ja, da haben Sie völlig, Sie haben in beiden Punkten, danke, dass Sie es ansprechen, völlig recht. Dieser Lunacek-Bericht, das ist ja von einer österreichischen Abgeordneten, dann gemacht worden. Der ging in eine ähnliche Richtung und der ist auch wieder mal einfach durchgewunken worden. Da haben Sie vollkommen recht.
Genau.
Ich glaube, da waren alle Leute so ein bisschen verschlissen, will ich jetzt mal sagen, und haben dann halt vielleicht da nicht so aufgepasst. Da ist auch noch was passiert, aber ich glaube, die Abgeordneten hatten auch einfach keine Lust mehr. Deswegen ist Ihr erster Punkt besonders wichtig. Sie können ruhig, jeder kann bei der Europawahl, denn das ist ja ein gutes Feld für sowas, darauf achten, was für einen Standpunkt haben die Parteien und die Leute, die sich da zur Wahl stellen, genau in diesen bioethischen und Lebensrechtsthemen. Denn das ist ja ein Punkt, der gerade im Europaparlament immer wieder groß aufs Tapet kommt. Und da hat der Herr völlig recht, was ich total unterstütze. Sehen Sie wirklich, wer tritt für welche Partei an und was vertreten die? Sie können denen auch einfach eine Mail schreiben, ne? Oder einen Brief schreiben. Ich würde Sie gerne wählen, bitte sagen Sie mal, wie stehen Sie zu folgenden Themen? Und dann sehen Sie, wie die antworten und dann können Sie sagen, ja, den kann ich wählen oder den kann ich nicht wählen. Da hat man tatsächlich jetzt aufgrund dieser gesunkenen Prozenthürde, hat man tatsächlich mal die Möglichkeit, vielleicht eine kleinere Partei reinzuwählen, die in dieser Beziehung eine tolle Einstellung hat und zu sagen, so, ich möchte, dass die ins Europaparlament kommen. Das ist in der Tat eine Chance. Das ist gut, dass das erwähnt wird. Ich möchte, dass die reinkommen, die wähle ich jetzt. Und dann hat man tatsächlich auch die Chance, dann im Europaparlament zumindest mehr Leute zu haben, die da die richtige Einstellung haben.
Ja, vielen Dank, Herr Buchinger, auch nochmal auf den Hinweis.
Danke, wiederhören.
Auf Wiederhören über den Estrela-Bericht, dass es damit leider nicht geendet hat, sondern das ist auch ein Beispiel, ein Paradebeispiel dafür, eben wie dann sozusagen Befürworter der Abtreibung da wirklich vernetzt und konsequent und beharrlich und aggressiv eben daran arbeiten und das immer weitergeht. Ja, vielleicht auch noch vor allem die Frage jetzt noch bezüglich auch des Lebensendes. Frau Linda, leben wir nicht eigentlich schon in einem säkularen Staat? Ja gut, da ist der Gottesbezug noch in der Präambel der Verfassung und auch die Menschenwürde, die noch geschützt werden soll, in der Verfassung im Grundgesetz. Aber ist es nicht eigentlich schon so, dass wir in Zukunft sagen können, ja, Euthanasie, das ist doch eigentlich vernünftig, da zweckmäßig, so wird es dann vielleicht auch angesehen werden. Begeben wir uns doch mal auf die Argumentationsebene eines säkularen Rechtsphilosophen wie Norbert Hörster zum Beispiel, der eben aus rein biologistischer Sicht über Anfang und Ende des Lebens argumentiert und damit auch eine verbreitete Denkrichtung vertritt, die er dann noch konsequenter weiterdenkt. Und da heißt es laut Hörster zum Beispiel, dass dem Menschen erst dann Menschenrechte zustehen, wenn er eine Person ist. Und dies setzt aber laut Hörster einen reflektierten Lebenswillen voraus, der natürlich dann erst beim Menschen mit entwickeltem Bewusstsein auch anzunehmen ist. Das heißt, Babys können ja noch ihren Lebenswillen nicht so artikulieren, deshalb besitzen sie laut Hörster also kein Lebensrecht. Ja, aber da dies ja nun irgendwie doch das moralische Bewusstsein der Menschen korrumpieren würde, setzt er also mit der Geburt doch noch eine pragmatische, aber eine wirklich rein pragmatische Grenze, dass man also Babys doch nicht töten darf. Obwohl er so argumentiert, dass man es eigentlich vernünftig nicht nachvollziehen kann, dass Babys nicht getötet werden dürfen. Also Babys im Mutterleib, die haben überhaupt kein Lebensrecht, über sie kann verfügt werden. Und das heißt ebenso über Menschen am Lebensende, die nicht mehr in der Lage sind, auch ihr Lebensbewusstsein oder ihren Lebenswillen zu äußern. Frau Linda, wie argumentieren Sie denn, wenn Sie mit solchen Denkrichtungen, wenn Sie konfrontiert wären und auf Grundlage auch eines christlichen Menschenbildes?
Es gibt ja sogar Menschen, die noch weitergehen. Also die professionellen Abtreiber, die in der weltweiten Vereinigung sind, die setzen tatsächlich auch mittlerweile die Geburt als Grenze und definieren einen Menschen vor der Geburt nicht als Kind. Die sind tatsächlich schon so weit. Und der Peter Singer, das ist auch ein sogenannter Philosoph, der sagt ja auch, dass erwachsene Schweine ein größeres Lebensrecht hätten als ein zweijähriges Kind. Der Fehler, den die machen, da muss ich gar nicht auf das christliche Menschenbild gehen, sondern auch ein säkularer Staat hat Interesse daran. Der Fehler, den die machen, ist, dass die Personen so definieren, wie sie das möchten. Ja, und Personen, also wenn ich jetzt auf das christliche Menschenbild gehe, ist die Person ein einmaliger, unverwechselbarer Mensch nach dem Abbilde Gottes und ein Geschenk Gottes, und zwar von der Zeugung an und bis zu seinem Tod. Wenn ich dieses Prinzip nehme, werde ich nie Probleme haben, dass ich mir Sorgen machen muss um irgendeine Gruppe der Bevölkerung, die vielleicht diskriminiert wird. Ja, wir reden immer von Diskriminierung, von Frauendiskriminierung, von Ausländerdiskriminierung. Wenn ich Personen irgendwie einschränke, ja, also irgendwie sage, nur der ist Person, der, dann kann ich auch irgendwann sagen, ja, also ein Türke ist dann keine Person, denn der ist ja nicht von hier. Eine Frau ist keine Person, denn die ist ja kein Mann. Leute, die im Koma liegen, sind keine Personen, denn die haben ja kein sichtbares Bewusstsein und keinen sichtbaren Lebenswillen. Da müsste ich also die Koma-Patienten nach der Definition von Hörster auch rausnehmen. Ja, also sobald ich beginne von diesem, was also jetzt nicht nur das christliche Menschenbild ist, sondern von diesem Prinzip Person von der Zeugung bis zum Tod, sobald ich da irgendeine Einschränkung mache, wir regen uns immer auf über Staaten oder Dinge in der Geschichte, wo Menschen wirklich aus irgendwelchen Gründen aus dem Menschsein ausgeschlossen und deswegen wirklich teilweise ja sogar umgebracht worden, vertrieben worden, diskriminiert worden, gebrandmarkt worden. Da regen wir uns immer drüber auf. Aber wir tun ja im Moment eigentlich nichts anderes. Wir definieren Personen um. Und sobald irgendjemand anfängt zu sagen, Person ist etwas anderes als von der Zeugung bis zum Tod. Man hat ja auch Schwangerschaft umdefiniert. Schwangerschaft beginnt jetzt nicht nur mit der Zeugung, sondern mit der Einnistung. Weil man nämlich weiß, dass die Pille und andere Sachen vor der Einnistung wirken. Und sonst wäre es ja eine Abtreibung, sonst wäre es ja nicht rechtmäßig. Also hat man den Begriff Schwangerschaft umdefiniert. Ja? Also ich darf auf gar keinen Fall den Begriff Person so definieren, wie ich das will oder wie vielleicht der Zeitgeist es gerade sehen möchte. Oder irgendwelche Diktatoren oder irgendwelche anderen Leute oder irgendwelche Ideologen das gerade definiert haben möchten. Das ist etwas, wovor ich mich in jedem Staat, bei jeder Richtung, die ich ansonsten vertrete, zu 100% hüten muss. Denn dann sind wir immer auf dem Wege, dass mindestens eine Gruppe von Menschen entwürdigt und entmenschlicht werden soll. Und das endet eigentlich immer in der Katastrophe.
Das heißt, das Denken hat sich auch schon sehr verselbstständigt und unterliegt eigentlich nur noch rein dem Selbstbestimmungsrecht, wie es mir gerade passt. Und kann ich das relativistisch oder beliebig nach meinen Denkmustern anpassen? Naturrecht als solches wird gar nicht mehr honoriert und zugrunde gelegt. Eine letzte Hörerin darf ich noch zu Wort bitten, Frau Kürber aus der Nähe bei München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte, nachdem ich sehr erschüttert bin über alles, was da zur Sprache kam, noch als Ergänzung anregen, man sollte auch dann erwähnen, welche Hilfen für diese Mütter zur Verfügung stehen, die zum Beispiel aus familiären oder sonstigen anderen Gründen sich für eine Abtreibung entscheiden würden sonst. Dass die ja viele Hilfen haben zurzeit, dass es Gruppen gibt, die tatkräftig diese Frauen unterstützen. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ja, vielen Dank, dass Sie das getan haben. In der Tat gibt es sehr viele Gruppen, die wirklich sehr, sehr weitreichend Frauen begleiten und damit ganz viel Mühe und Engagement und Empathie zur Seite stehen. Ja, vielen Dank, Frau Kürber. Vielleicht Sie noch ganz kurz dazu, Frau Linder.
Das ist natürlich auch man kommt ja in der Stunde nicht zu allem, leider. Also grundsätzlich hat ja fast jede Lebensrechtsvereinigung, ob das jetzt Caleb oder Alpha oder andere sind, haben alle auch eigene Beratungen, also entweder vor Ort oder am Telefon. Wir haben zum Beispiel diesen Schwangerschaftsnotruf Vita L, da gibt es eine kostenlose Rufnummer unter einer 0800. Da kann jeder, der in Not ist, anrufen und sich erstmal anonym beraten lassen. Der wichtigste Punkt ist bei aller Hilfe, die man dann noch anbieten kann, und man kann unendlich Hilfe anbieten, aber der wichtigste Punkt ist, es braucht eigentlich einen einzigen Menschen, der zu so einer Frau, die halt wirklich unter widrigen Umständen und in schwierigen Lebenssituationen schwanger wird, die braucht einen einzigen Menschen, der sagt, ich bin da, ich höre dir zu, ich finde das toll, was du machst und dass du darüber nachdenkst, überhaupt, dass du überhaupt die Mühe machst, darüber nachzudenken, eben nicht einfach abzutreiben, sondern dir wirklich diese Gedanken machst. Ich stehe zu dir, ich stehe für ein Gespräch zur Verfügung und ich höre mir an und versuche dann aus deiner persönlichen Situation heraus die beste Lösung mit dir zusammenzufinden. Wenn das ist, haben wir die Erfahrung gemacht, dann treiben die Frauen auch nicht ab. Hm. Es treiben diejenigen, ja, vor allem diejenigen ab, außer wirklich dieser kleinen Gruppe, die das jetzt als Spätverhütung ansieht, die aber wirklich wächst, da muss man erst auch wirklich aufpassen, dass man wirklich die Probleme löst, die Frau hat. Das Kind ist meistens nur der Anlass, gar nicht die Ursache. Das ist das Wichtige. Mit der Frau, mit dem Kind zusammen eine Lösung zu finden und das eigentliche Problem zu lösen und nicht das Kind als Problemlösung anzusehen, dass man das abtreibt. Denn das ist es nie.
Ja, danke. Frau Kreuzler, als allerletzte Hörerin aus Pestum, darf ich Sie begrüßen.
Ja, ich komme aus einer ganz alten Forstfamilie und da war es immer ein großes Unglück, wenn man ein Tier geschossen hatte, was trächtig war. Also da hat man so darauf geachtet und dass die Schonzeit und wenn dann aus Versehen bei einer Treibjagd oder was, also das war schon dann ganz schlimm und traurig, wenn man gesehen hat, dieses Tier hat ja Kleine in sich, ja. Das wollte ich nur sagen, wie das jetzt im Verhältnis zu Menschen ist. Und damit bin ich fertig. Danke.
Vielen Dank, Frau Kreuzler. Auf Wiederhören. Ja, Frau Lindert, ganz zum Abschluss noch. Sie sind ja selber Mutter von 3 Kindern. Wie geht es denn Ihnen als der Prophetin im eigenen Lande? Sie haben ja auch vorhin schon angedeutet, was Ihre Kinder oder was Kinder heutzutage aus Schule und Gesellschaft und Medien eben alles so mitbringen. Was gilt da Ihr Wort oder wie ist es Ihnen gelungen, Ihre Kinder da auch im Bewusstsein zu bilden?
Ich weiß noch nicht, ob mir das gelungen ist, ja. Ob das bei der Großen, die ist 17, gelingt, werde ich erst sehen, wenn sie wirklich mal in so eine Situation vielleicht kommt. Es ist so, dass man wirklich so ein bisschen der einsame Rufer in der Wüste ist. Denn das, was wir sagen und die Fakten, die wir halt immer mühsam recherchieren, das ist in der Öffentlichkeit nicht verbreitet. Und dann kommen wirklich auch meine Großen, die beiden Großen, die sind 17 und 16 schon mal, und sagen, ja Mama, komm, das sagt kein anderer. Und mein Sohn ist da im Moment so voll auf der Linie, der sieht das vernunftmäßig. Also da sind wir im Moment einig, die Kleine sowieso, die ist 9, die kann sich, also das, mit der rede ich über solche Themen noch gar nicht. Ja, die ist dafür noch viel zu klein. Und die Große, die sieht das im Moment ganz cool und provoziert mich auch schon mal, aber ich glaube im tiefsten Innern sieht die das auch anders, weil ich eben immer versucht habe, das mit Sachargumenten zu machen und eben nicht ideologisch wie die andere Seite, sondern denen einfach dann auch über die Pille zum Beispiel mal alle Informationen zu geben und nicht nur das, was da in der veröffentlichten Meinung wird. Wenn man das also wirklich sachlich und vernünftig und mit Fakten macht und nicht sagt, ach, das darfst du aber nicht oder so, das ist ja der völlig falsche Weg, dann glaube ich schon, dass das einen Sinn hat. Also wie gesagt, das werde ich erst sehen im Verlauf der nächsten 10 Jahre wahrscheinlich, ne? Ob das dann wirklich auch tief fruchtet, das kann ich nur hoffen.
Ja, dann hoffen wir alle gemeinsam mit und für unsere Kinder. Frau Linder, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren in der Sendung zum Thema Woche für das Leben. Herr, dir in die Hände, Anfang und Ende des Lebens. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Ja, vielen Dank, Frau Engert. Ich danke Ihnen auch.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Einige kurze Hinweise noch. Wenn Sie noch weitere Informationen wünschen, dann können Sie alles weitere über den Sender erfahren, zum Beispiel beim Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110. Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann Sie haben die Möglichkeit, auch im Internet unter www.hore.org im Podcast-Angebot diese oder auch eine andere Sendung von Radio Horeb sich herunterzuladen und ganz in Ruhe noch einmal anzuhören. Mit diesen Informationen geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.